Ambrose Bierce, eine Mittelzehe des rechten Fußes. Es ist allgemein bekannt, dass es in dem alten Manton-Haus spukt. In der ganzen Gegend gibt es wohl keinen vernünftigen, unvoreingenommenen Menschen, der an dieser Tatsache zweifelt. Nur unverbesserliche Skeptiker können sich einer so offensichtlichen Wahrheit verschließen. Zweierlei Beweise gibt es für das Vorhandensein von Gespenstern in diesem Haus, nämlich die Aussagen glaubwürdiger und unparteiischer Augenzeugen und dann das Haus selbst. Erstere mögen aus diesem oder jenem Grund abgelehnt werden, aber was jeder selbst beobachten kann, muss doch wohl Beweiskraft haben. Seit mehr als 10 Jahren wird das Manton-Haus von keinem Sterblichen mehr bewohnt und verfällt mit all seinen Nebengebäuden von Jahr zu Jahr mehr. So bietet es schon von außen einen trostlosen und gespenstischen Anblick. Es steht an der einsamsten Stelle der Landstraße zwischen Marshall und Harriston, umgeben von den Resten einer morschen Umzäunung und wild wucherndem Gestrüpp. In den meisten Fenstern stecken nur noch Scherben der ursprünglichen Glasscheiben, als Zeichen des Unwillens der männlichen Jugend dieser Gegend über das unbewohnte Wohnhaus. Das Gebäude ist zweistöckig und fast quadratisch. Die einzige Haustür befindet sich in der Vorderfront zwischen brettervernagelten Fenstern. Durch die ungeschützten Fenster des Obergeschosses haben Licht und Regen freien Zugang. Gras und Unkraut wuchern aus Mauerspalten. Kurz, das Gebäude sieht genau so aus, wie man sich gemeinhin ein Gespensterhaus vorstellt. Zweifellos hat zu den Gerüchten über die übernatürlichen Vorgänge in diesem Haus nicht unwesentlich ein tragisches Ereignis beigetragen, das sich vor etwa 10 Jahren an diesem Ort begab, als nämlich der damalige Besitzer und letzte Bewohner Mr. Manton eines Nachts seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern die Kehle durchschnitt und noch in derselben Nacht aus der Gegend verschwand. An diesem Haus fuhr an einem Sommerabend ein Wagen mit 4 Männern vor. 3 von ihnen stiegen sofort aus und einer davon band das Gespann an dem letzten Pfosten fest, der von dem alten Zaun übrig geblieben war. Der 4. Mann blieb im Wagen sitzen. »Kommen Sie!« sagte derjenige, der die Pferde angebunden hatte, während die beiden anderen bereits auf die Haustür zugingen. »Wir sind am Ziel!« Doch der Mann im Wagen rührte sich noch immer nicht.
»Bei Gott«, knirschte er, »das ist eine Falle. Und Sie sind mit im Komplott.«
Der andere zuckte die Schultern und in seiner Stimme schwang so etwas wie Verachtung mit. »Erinnern Sie sich bitte, dass die Wahl des Ortes mit Ihrem Einverständnis der Gegenseite überlassen wurde. Wenn Sie sich allerdings vor Gespenstern fürchten,
ich fürchte mich vor nichts und niemand.«
Damit sprang der Mann aus dem Wagen und folgte mit einem Fluch den anderen. Mit einiger Mühe öffnete man die Haustür, deren Schloss und Angeln verrostet waren. Dann traten alle ein. Drinnen war es dunkel. Doch einer der Männer hatte eine Kerze und Streichhölzer mitgebracht und machte Licht. Dann öffnete er eine Tür zur Rechten, die in ein großes, leeres Zimmer führte. Dicker Staub bedeckte den Boden und dämpfte ihre Schritte. Von der Decke hingen Spinnweben wie zerfetzte Spitzenschleier herab und wehten leise im Luftzug. Der Raum hatte 2 nebeneinander liegende Fenster, durch die man aber nichts weiter sehen konnte als die groben Bretter, mit denen sie von außen vernagelt waren. Es gab keine Feuerstelle und keine Möbel. Außer dem Staub und den Spinnweben waren die 4 Männer die einzigen Objekte, die nicht zum Gebäude gehörten. Merkwürdig genug nahmen sie sich im flackernden Licht der Kerze aus, wie sie da in dem leeren Zimmer standen. Derjenige, der als letzter und nur widerwillig den Wagen verlassen hatte, stach durch seine auffallende Erscheinung besonders hervor. Er war groß und kräftig, ja, athletisch gebaut, mit mächtigem Brustkasten und breiten Schultern, und er sah aus, als ob er über Riesenkräfte verfügte. Der harte Ausdruck seines Gesichts ließ auch keinen Zweifel daran, dass er von diesen Kräften durchaus Gebrauch zu machen pflegte. Er war glatt rasiert und sein ergrauendes Haar kraus und kurz geschnitten. Seine niedrige Stirn hatten Falten durchfurcht, die tief eingesunkenen, zu kleinen Augen blickten unstet und waren von unbestimmbarer Farbe. Zusammengewachsene Brauen, ein grausam geschnittener Mund und breite Kinnbacken gaben ihm ein düsteres und brutales Aussehen. Die Nase mochte hingehen, denn von Nasen erwartet man nicht viel. Doch seine bleiche Gesichtsfarbe verstärkte nur den abstoßenden Gesamteindruck. Der Mann war so bleich, dass er fast blutleer wirkte. An den anderen drei Männern war nichts Auffälliges zu bemerken. Es waren Leute, die man trifft und gleich wieder vergisst. Zwischen dem oben beschriebenen und dem vierten, der sich etwas abseits hielt, gab es offenbar keine freundschaftlichen Gefühle. Sie vermieden es sogar, einander anzusehen. »Gentlemen«, sagte der Mann mit der Kerze und den Schlüsseln, »ich glaube, wir können anfangen.« »Sind Sie bereit, Mr. Rosser?« Der etwas abseits stehende Mann trat vor und verbeugte sich lächelnd. »Und Sie, Mr. Grossmith?« Der große Mann verbeugte sich finster. »Dann wollen Sie bitte Ihre Überkleidung ablegen.« Ihre Hüte, Jacken, Westen und Halstücher hatten sie schnell abgelegt und durch die offene Tür in den Flur hinausgeworfen. Der Mann mit der Kerze nickte. Daraufhin brachte jener, welcher vorhin Mr. Grossmith zum Verlassen des Wagens aufgefordert hatte, zwei lange, mörderisch aussehende Jagdmesser zum Vorschein, die er aus ihren Lederscheiden zog. »Sie sind genau gleich«, erklärte er, und bot jedem der Kontrahenten eines davon an. Zu dieser Zeit hätte wohl auch der schwerfälligste Beobachter begriffen, worum es sich bei dieser nächtlichen Zusammenkunft handelte. Es sollte ein Duell auf Leben und Tod ausgefochten werden. Jeder der beiden Kontrahenten ergriff ein Messer, untersuchte es sorgfältig und prüfte die Stärke von Klinge und Griff über dem angewinkelten Knie. Dann wurde jeder vom gegnerischen Sekundanten durchsucht. »Wenn es Ihnen beliebt, Mr. Grossmith«, sagte der Mann mit der Kerze, »so stellen Sie sich jetzt bitte in jener Ecke dort auf.« Er wies nach der Ecke, die am weitesten von der Tür entfernt war. Mr. Grossmith zog sich in die angewiesene Ecke zurück, nachdem sein Sekundant ihn mit einem Handschlag, aber ohne jede Herzlichkeit, verabschiedet hatte. Sein Gegner bezog Stellung in der Ecke zunächst der Tür. Die beiden Sekundanten stellten sich neben der Tür auf. In diesem Augenblick wurde die Kerze plötzlich ausgelöscht, so dass tiefe Dunkelheit herrschte. Ob dies einen Luftzug von der offenen Tür her oder eine absichtliche Bewegung verursacht hatte, die Wirkung war jedenfalls erschreckend. »Gentlemen«, sagte eine Stimme, die unter den veränderten Umständen seltsam fremd und bedrohlich klang, »Gentlemen«, »rühren Sie sich nicht von der Stelle, bis Sie das Zufallen der Haustür hören.« Dann waren eilige Schritte zu vernehmen, das Schließen der Zimmertür, Schritte im Flur, und schließlich fiel die Haustür krachend ins Schloss, dass das ganze Haus erzitterte. Wenige Minuten später begegnete ein Bauernjunge einem leichten Wagen, der mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in Richtung auf das Städtchen Marshall fuhr. Der Junge berichtete, er habe hinter den beiden dunklen Gestalten auf dem Kutschbock eine dritte stehende Gestalt bemerkt, die sich über die beiden anderen beugte und sie offenbar mit eisernem Griff, aus dem sie sich vergeblich zu befreien suchten, am Genick festhielt. Diese dritte Gestalt erschien ganz in Weiß gekleidet und war zweifellos auf den Wagen gesprungen, als dieser an dem Geisterhaus vorbeifuhr. Da der Junge sich schon früherer Erfahrungen mit übernatürlichen Erscheinungen rühmen konnte, hatte sein Wort natürlich besonderes Gewicht. Die Geschichte erschien sogar im Lokalblatt, begleitet von einer Aufforderung an die oben erwähnten Herren, sich zu melden und ihre nächtlichen Erlebnisse im Lokalblatt zu schildern. Unnütz zu sagen, dass die Aufforderung unbeantwortet blieb. Die Ereignisse, die zu diesem Duell im Dunkeln geführt hatten, sind schnell berichtet. Eines Abends saßen drei junge Männer in einer ruhigen Ecke des einzigen Hotels von Marshall, rauchten und unterhielten sich über dies und jenes. Die drei Männer hießen King, Rosser und Sancher. An einem anderen Tisch, aber in Hörweite, saß ein vierter, etwas älterer Mann, der ihnen fremd war. Sie wussten nur, dass er an diesem Nachmittag mit der Postkutsche angekommen war und sich unter dem Namen Grossmith in die Gästeliste des Hotels eingetragen hatte. Seit seiner Ankunft hatte er mit keinem Menschen gesprochen, außer mit dem Hotelangestellten, und mied in auffallender Weise jeden Umgang mit anderen Gästen. Seine eigene Gesellschaft schien ihm vollauf zu genügen, was in Anbetracht seiner wenig einnehmenden Persönlichkeit als ein Zeichen von zweifelhaftem Geschmack angesehen werden musste. »Ich hasse jede Art von Missbildung bei einer Frau«, erklärte King gerade. »Gleichgültig, ob es sich um eine angeborene oder erworbene Missbildung handelt. Ich bin nämlich der Meinung, dass jeder körperliche Makel auch einen seelischen oder geistigen Defekt mit sich bringt.« »Das heißt also«, erwiderte Rosser ernst, »dass Sie niemals eine Frau heiraten würden, die des moralischen Vorzugs einer Nase ermangelt?« »Wenn Sie so wollen, ja«, war die Antwort. »Aber im Ernst. Ich habe einmal eine reizende junge Dame sitzen gelassen, weil ich zufällig erfuhr, dass ihr eine Zehe amputiert worden war. Sie können mein Verhalten grausam nennen. Aber ich weiß, ich wäre mit ihr niemals glücklich geworden und hätte auch sie unglücklich gemacht.« »So aber«, warf Sancha ein, »hat sie einen Herrn mit großzügigeren Ansichten geheiratet und endete mit durchschnittener Kehle.« »Ah, Sie wissen, auf wen ich anspielte.« »Ja, sie heiratete Manton. Ob er großzügiger dachte, weiß ich nicht. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass er ihr nur deshalb die Kehle durchschnitt, weil er es nicht verwinden konnte, dass ihr die mittlere Zehe des rechten Fußes fehlte.«
»Seht euch mal den Kerl dort drüben an«, sagte Rosser leise und schickte einen Blick zu dem Fremden hinüber.
Der Kerl verfolgte offenbar mit großer Aufmerksamkeit ihr Gespräch.
»Das ist eine Unverschämtheit«, murmelte King. »Was sollen wir tun?«
»Da gibt es nur eines«, meinte Rosser und erhob sich. Dann wandte er sich an den Fremden. »Sir, ich muss Sie auffordern, Ihren Stuhl zu nehmen und sich ans andere Ende der Veranda zu setzen. Offenbar ist die Gegenwart von Gentlemen eine völlig ungewohnte Situation für Sie.« Der Fremde sprang auf und trat mit geballten Fäusten und zornbleichem Gesicht auf seinen Beleidiger zu. Auch die beiden anderen waren aufgestanden. Sancha trat zwischen die Streitenden.
»Sie waren voreilig und ungerecht«, sagte er zu Rosser. »Dieser Herr hat nichts getan, was eine solche Sprache rechtfertigen würde.«
Aber Rosser war nicht bereit, auch nur ein Wort zurückzunehmen. Nach der Sitte des Landes und der Zeit blieb also nur eine einzige Lösung möglich.
»Ich verlange Genugtuung, wie sie einem Gentleman zusteht«, sagte der Fremde, der sich etwas beruhigt hatte. »Da ich keinen Menschen in dieser Gegend kenne, wären Sie vielleicht, Sir«, und er verneigte sich gegen Sancha, »so freundlich, mein Sekundant zu sein und mich in dieser Angelegenheit zu vertreten?«
Sancha übernahm die Verpflichtung, wenn auch widerwillig, denn er empfand ebenso wenig Sympathie für den Fremden wie seine Gefährten. King hatte während dieses ganzen Wortwechsels kein Auge von dem Fremden gelassen und kein einziges Wort gesprochen. Mit einem Nicken gab er sein Einverständnis, als Rosser ihn darum bat, sein Sekundant zu sein. Das Treffen wurde für den folgenden Abend festgesetzt, und die näheren Umstände kennen wir bereits. Ein Duell mit Messern in einem dunklen Raum war damals im Südwesten gar nicht so ungewöhnlich. Wie dünn die Decke von Ritterlichkeit war, unter der sich die Brutalität eines Sittenkodex versteckte, der solche Begegnungen möglich machte, werden wir noch sehen. In der strahlenden Mittagssonne hatte das alte Manton-Haus nichts von einem Spukhaus an sich. Es schien irdisch und ganz von dieser Welt zu sein. Der Sonnenschein liebkoste es zärtlich, ungeachtet seines schlechten Rufs. Gras und Unkraut wucherten in fröhlicher Lebensfülle, in den Bäumen zwitscherten die Vögel, und selbst die glaslosen Fenster des Obergeschosses sahen hell und freundlich aus. Über den steinigen Feldern flirrte die Hitze, und alles bot ein Bild lebendiger Heiterkeit, wie sie mit den düsteren Schatten des Übernatürlichen unvereinbar ist. So bot sich Menton House dem Sheriff Adams und seinen beiden Begleitern dar, die aus Marshall gekommen waren, um es in Augenschein zu nehmen. Einer der Männer war Mr. King, der Stellvertreter des Sheriffs. Der andere, ein Bruder der verstorbenen Mrs. Menton, ein Mann namens Brewer. Nach dem Gesetz untersteht ein Besitztum, dessen Eigentümer tot oder verschollen ist, bis zur Klärung der Erbfolge dem Sheriff. Sein heutiger Besuch stand im Zusammenhang mit einem gerichtlich geltend gemachten Erbanspruch des Mr. Brewer. Es war ein reiner Zufall, dass dieser Besuch am Tag nach jener Nacht stattfand, in der Mr. King das Haus zu einem ganz anderen Zweck aufgeschlossen hatte. King war nicht aus freiem Antrieb hier. Er hatte vielmehr die Anweisung, seinen Vorgesetzten zu begleiten, und hielt es für geraten, diesem Befehl nachzukommen. Der Sheriff war etwas überrascht, als er die Tür nicht versperrt fand. Auf dem Fußboden im Flur stieß man auf einen Haufen Kleidungsstücke. Dort lagen zwei Hüte, zwei Jacken, ebenso viele Westen und Halstücher. Alles war in gutem Zustand und nur leicht von dem Staub des Fußbodens beschmutzt. Auch Mr. Brewer zeigte sich überrascht. Nur Mr. Kings Gefühle sind nicht bekannt. Mit neuem und noch verstärktem Interesse entriegelte und öffnete der Sheriff die Tür zur Rechten, und die drei Männer traten ein. Auf den ersten Blick schien das Zimmer leer. Doch als ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sahen sie in der entferntesten Ecke eine menschliche Figur. Es war ein Mann, der in der Ecke kauerte. Etwas in seiner Haltung ließ die Eindringlinge schon an der Schwelle stocken. Der Mann hockte auf einem Knie, hatte den Kopf zwischen die Schultern gezogen, die Hände wie Klauen verkrampft schützend vors Gesicht gepresst, den Mund wie zum Schreien geöffnet und einen Ausdruck namenlosen Entsetzens in den starren, unglaublich weit aufgerissenen Augen. Der Mann war tot. Außer einem Jagdmesser, das offensichtlich seiner Hand entfallen war, konnten sie nichts weiter in dem Zimmer entdecken. Der dicke Staub, der auf dem Boden lag, war nahe der Tür und entlang der Türwand von einem Gewirr von Fußspuren aufgewirbelt. Der tote Mann hatte auch eine deutliche Spur hinterlassen, als er von der Tür bis in seine Ecke gegangen war. Instinktiv hielten sich die drei Männer an diese Spur, als sie sich der Leiche näherten. Der Sheriff griff nach einem Arm des Toten, der bereits steif wie Holz war und unter dem Griff des Sheriffs ruckte. Bleich vor Erregung starrte Brewer in das verzerrte Gesicht des Toten und rief: »Gott im Himmel, das ist ja Menton!« »Sie haben recht«, murmelte King. »Ich kannte Menton. Damals trug er allerdings einen Vollbart und längeres Haar. Aber das ist er.« Er hätte hinzufügen können: »Ich erkannte ihn schon im Hotel. Ich sagte es Rosser und Sancha. Und daraufhin spielten wir ihm diesen furchtbaren Streich. Als Rosser uns auf den Fersen aus diesem dunklen Zimmer folgte, vergaß er in der Aufregung seinen Rock und musste in Hemdsärmeln mit uns fahren. Wir wussten die ganze Zeit, mit wem wir es zu tun hatten. Wir erkannten ihn, diesen Mörder und Feigling. Aber Mr. King hütete sich, dergleichen zu sagen. Er, der mehr wusste als die anderen, versuchte für sich allein das Geheimnis von Mentons Tod zu enträtseln. Dass er offenbar kein einziges Mal seine Ecke verlassen hatte. Dass seine Haltung weder auf Angriff noch auf Verteidigung hindeutete. Dass er sein Messer hatte fallen lassen, dass er offenbar vor Entsetzen über irgendeinen Anblick gestorben war. Alle diese Umstände konnte auch Mr. King nicht begreifen. Während er sich abmühte, die Situation zu erfassen, fiel sein Blick von ungefähr auf etwas, das ihn trotz des Tageslichts und der Gegenwart lebendiger Gefährten mit kaltem Grauen erfüllte. Im Staub der vielen Jahre, der den Fußboden bedeckte, zeichneten sich deutlich dreifache Fußspuren ab, die von der Tür her quer durchs Zimmer bis zu Mentons Ecke führten. Es waren die Spuren nackter Füße. Die beiden äußeren stammten offenbar von zwei kleinen Kindern, die in der Mitte von einer Frau. Von der Stelle, an der sie endeten, gab es keine Umkehr. Alle Fußabdrücke wiesen in dieselbe Richtung. Im selben Augenblick bemerkte auch Brewer die Spuren. Schreckensbleich beugte er sich hinunter und wies mit beiden Händen auf den letzten Abdruck des rechten Frauenfußes.
»Da! Seht doch!« schrie er fassungslos. »Die Mittelzehe fehlt. Es war Gertrude.«
Gertrude aber war die ermordete Mrs. Manton, die Schwester von Mr. Brewer.